Bevor wir das tun können, möchte ich ganz kurz mit euch die Texte 7 bis 21 durchnehmen, wo es um die materielle Schöpfung geht, die Schöpfung unseres materiellen Universums. Nachdem Lord Brahma über diese Schöpfung geschrieben hat oder gesprochen hat, spricht er dann, wird von seiner seiner Einweihung gesprochen. Nun, die Schöpfung des materiellen Universums ist kurz erzählt, aber auch sehr intensiv zu verstehen. Ich habe versucht, mit Vrinda Devis Hilfe das schematisch darzustellen. Es geht darum, dass der ganz und gar transzendentale oder spirituelle Herr etwas schafft, was von ihm scheinbar getrennt zu sein scheint, nämlich diese materielle Welt. Genauso wie ein Traum vom Träumenden getrennt ist, aber nicht getrennt ist, so ist auch diese materielle Welt von Krishna getrennt, doch zur gleichen Zeit auch nicht getrennt. Lasst uns ganz kurz dieses Beispiel verstehen. Wenn wir uns niederlegen und einen Traum träumen, so findet in diesem Traum eine getrennte Wirklichkeit statt. Man kann das nicht anfassen. Wenn man im Traum zum Beispiel versuchen wollte, eine Speise zu essen, würde man nicht auf der physischen Ebene wirklich satt werden können. Nicht? Oder die Dinge, die im Traum geschehen, sind, nachdem der Traum zu Ende geträumt ist, nicht mehr da. So ist es auch mit der materiellen Welt. Die materielle Welt hat nicht die Substanz, die die spirituelle Welt hat. Es ist wie ein Traum, zeitweilig, nur von vorübergehender Bedeutung. Wir können sie aber zur gleichen Zeit nicht trennen von Krishna. Genauso wie wenn ihr euch niederlegt und träumt, da wird eure Psychologie sichtbar werden. Nicht? Das ist, hat sehr viel mit euch zu tun, der Traum. Eure Eindrücke, die wir während des Tages gemacht hat und so weiter. Mein lieber Shrishtikata, ich brauche die nicht, aber Rasa Sundari braucht sie. Die Brahma Sanghita, weil sie soll das ja übersetzen alles. So, diese Sache, dass Krishna unberührt ist von seiner Erschöpfung der materiellen Natur, wird im Text 6 ausgedrückt, den wir jetzt zusammen lesen werden. Das ist wunderlich. Ich sage also immer den Text an und du tust in der Windeseile den auch raussuchen und für die englisch sprechende Welt von dich geben. Der Herr von Gokula ist die transzendentale höchste Gottheit, das eigene Selbst ewiger Ekstasen. Wie wir gestern gehört haben, er beschäftigt sich in seinen Lilas in der spirituellen Welt. Das eigene Selbst ewiger Ekstasen. Er ist das Oberhaupt aller Oberhäupter. Nicht? Und widmet sich aktiv den Genüssen des transzendentalen Reiches. Er pflegt keine Gemeinschaft mit seiner weltlichen Energie. Krishna ist also in seinen transzendentalen Lilas beschäftigt und diese materiellen Ereignisse, die uns bedingten Seelen so völlig berühren ihn niemals. Er ist ständig in der transzendentalen Welt aktiv und in der transzendentalen Realität in göttlichen Spielen beschäftigt. Er ist Lila Mayi, er, der sich ganz vertieft in seine Lilas. In diesen Lilas gibt es 4 besondere Eigenschaften, die Krishna von allen anderen Manifestationen Gottes unterscheiden. Erst einmal ist er umringt von einzigartigen Devotis, wie den Gopis. Dann vollführt er den Rasa-Tanz, nicht? Ein Tanz, wo er mit den Gopis zusammenkommt und sich in so viele Formen erweitert, wie es Gopis gibt. Wunderbarer Rasa-Tanz, wo es zu wundervollen Austauschen kommt. Dann ist Krishna von einer unglaublichen körperlichen Schönheit ausgestattet, die alle anzieht. Und dann spielt er seine transzendentale Flöte. Wir hören nachher noch ein bisschen von seiner transzendentalen Flöte, aber hier nur so viel. Diese transzendentale Flöte ist so ekstatisch, dass die beweglichen Dinge unbeweglich werden. Wenn er zum Beispiel auf der Flöte spielt, erhärtet oder erstarrt die Yamuna, sodass die Kühe darüber gehen können. Haribol. Das macht Krishna, solche transzendentalen Aktivitäten. Also es ist völlig von der materiellen Welt verschieden. Es sind die verheimlichten Faktoren der spirituellen Welt, nicht? Um die es hier geht. Dann jedoch, damit Krishna den Seelen, die die materielle Erfahrung machen wollen, eine Chance gibt, geht aus ihm hervor eine Form, die Sankarshan-Form, eine Mahavishnu-Form, die sich in einen Winkel der spirituellen Welt hinein begibt und dort anfängt, die materielle Welt zu erschaffen. Und wie das geht, ist höchst signifikant, höchst bedeutsam. Ich muss hier nochmal Shrishtikata bitten, mir den dritten Kanto, Kapitel 5, Text 24 in deutscher Sprache zu organisieren. Oder actually, das kann, glaube ich, Bhaktin Regina, du hattest den ursprünglich, du wüsstest, wo der ist. So, Krishna erweitert sich in einige Formen und zum Schluss ist dann Mahavishnu da. Wir haben das hier angezeichnet. Mahavishnu ist eine Form, ist eine Sankarshan-Form, die sich vom ursprünglichen Sankarshan erweitert. Und Mahavishnu ist mit seiner Gefährtin Rama zusammen. Das ist eine, und sie erfreuen sich dort der spirituellen, in spirituellen Lilas. Nun, in dieser, während das geschieht, wirft Mahavishnu einen Blick. Und dieser Blick ist, in diesem Blick sind die Lebewesen und die Zeitenergie enthalten. Dieser Blick ist Shambhu. Shambhu, der ursprüngliche Shiva. Ich weiß, dieser Teil der Vorlesung wird euch auch nochmal zur Begeisterung bringen. Und in diesem Shambhu, der nichts anderes ist als der Blick des Herrn, befinden sich die Lebewesen und die Zeitenergie. Wie können wir uns das vorstellen, wenn wir es in unserer westlichen, der groben Art uns vorstellen wollen? So wäre Mahavishnu so etwas wie das Powerhouse und der, vielen herzlichen Dank, Shambhu wäre so wie der elektrische Faden oder wie sagt man das, der elektrische Draht, durch den die Kraft, die in dem Powerhouse, dem Elektrizitätswerk zu Deutsch gesagt, enthalten ist, durcheilt oder durchgeschickt wird. So blickt also der Herr Mahavishnu, in dem die Lebewesen, die in der materiellen Welt aktiv werden wollen, so blickt dieser Mahavishnu in Richtung Maya, in Richtung der illusionierenden Kraft. Ja? Und in seinem Blick gehen also die Lebewesen und die Zeitenergien in den Adada-Teil, das heißt in die Gebärmutter Mayas hinein. Dann kommt entwickelt sich in der Maya das Pradhan. Das Pradhan wäre das, was die modernen Wissenschaftler in ihren dreisten Spekulationen als Ursuppe bezeichnen würden. Nicht? Da sind die ganzen materiellen Ingredienzien gegenwärtig, aber durcheinander, wie in der legendären Ursuppe. Und nun, weil jedoch der Herr hereingeschaut hat, diese Darstellung ist mein Fehler. Wo ist mein Stift? Rechts auf dem Pult. Hier. Das haben wir ein bisschen falsch gemalt. Pradhan ist hier. Ups, sorry. Und aus dem Pradhan heraus entwickeln sich dann das Mahatattva, eine weitere Stufe, das ist das Pradhan mit der Zeitenergie vermischt, aus der dann die Erscheinungsweisen hervortreten und daraus wird dann von Brahma die materielle Manifestation geschaffen. Ich möchte es nochmal ganz einfach ausdrücken. Der Herr schaut auf die materielle Natur und imprägniert die materielle Natur mit den Lebewesen, die in dieser materiellen Natur aktiv werden wollen. Er bringt jedoch auch seine Zeitenergie dort hinein, die das Karma der Lebewesen aktiviert und die auch gleichzeitig die materielle Welt als eine Möglichkeit erschafft, sodass die Lebewesen lernen können und zurück zu ihm gehen können. Nicht? Das habe ich hier aufgeschrieben. Wenn Mahavishnu in Richtung Maya schaut, Hare Krishna, dann kommen einmal die Lebewesen hervor und dann die Zeitenergie. Das steht in, das könnt ihr euch abschreiben, wenn ihr wollt, nachher, die das Karma der Lebewesen aktiviert und dann die Zeitenergie, die die Welt so macht, dass der Wille des Herrn erfüllt werden kann, dass die Lebewesen zurückkommen. Dann geht es noch weiter, schafft Mahavishnu aus seinen Gliedmaßen Vishnu, Brahma und Shiva, die dann in die materiellen Universen eingehen, die Mahavishnu ausgeatmet hat. Aber darüber werde ich nicht so detailliert sprechen, weil wir uns zu sehr in der materiellen Schöpfung verlieren. Wir haben Seminare hier, wo es sehr um die materielle Energie geht, wie man am besten in ihr leben kann, durch Vastu, wie man die verschiedenen Kräfte und Manipulationen der materiellen Energie versteht und so weiter. Mir geht es hier darum, nur schematisch darzustellen, dass diese materielle Welt als eine Möglichkeit von dem Herrn manifestiert worden ist, der auf sie geblickt hat. Prabhupada sagt, es ist, obwohl die Schöpfung der inneren Kraft manifestiert war, das heißt die spirituelle Welt manifestiert war, schien die andere Kraft, das heißt Maya, im Schlummer zu liegen. Und der Herr wollte sie zum Tätigsein erwecken, ebenso wie ein Ehemann seine Frau aus dem Schlaf erwecken möchte, um sich mit ihr zu erfreuen. Nicht? Das ist, wenn der Ehemann neben der schlafenden Frau liegt und es kommen so die gewissen Hormone, die aktiv werden, dann macht er sie vielleicht wachrütteln. Hallo Hermine! Nicht? Und dann ist Hermine aktiviert und der Rest wird in vielen Romanen dargestellt. Hat auch der Herr die materielle Energie mit seinem Blick berührt, sozusagen, und aufgeweckt, damit die Lebewesen jetzt aktiv werden können. Und das ist seiner Barmherzigkeit zu verdanken. Es ist ein Zeichen des Mitleids, sagt Srila Prabhupada, dass der Herr mit der schlummernden Energie empfindet, wenn er sie, wie die anderen Frauen, wach sehen möchte, um sich mit ihr zu erfreuen. Es ist interessant, das Erwecken der materiellen Energie, damit sie tätig werden kann und den Lebewesen ihre Erfahrung geben kann, ist also etwas, was eine Art Lila für Krishna darstellt, ein Spiel, ein Tätigsein. All dies hat den Zweck, ja, was hat das für einen Zweck? Die schlafenden, bedingten Seelen zum wahren Leben des spirituellen Bewusstseins zu erwecken, sodass sie auf diese Weise ebenso vollkommen werden können, wie die ewig befreiten Seelen auf den Vaikuntha-Lokas. Nicht? Hier sind also Seelen in Krishna, in Mahavishnu drin, die einfach nicht mehr in der Vaikuntha-Welt, in der spirituellen Welt hineinpassen, weil sie materielle Erfahrung brauchen. Der Herr weckt jetzt die materielle Energie. Hey, materielle Energie, aufwachen! Wir wollen uns erfreuen, und zwar so, dass wir den Lebewesen die Chance geben, Erfahrungen zu sammeln, sodass sie zurück in die ewige spirituelle Welt gehen. Machst du mit? Ja, sagt Maya. Und kommt dann der Sinn und Zweck der materiellen Schöpfung zustande. Der Herr, der Sachit Ananda Vigraha ist, möchte, dass jedes Teilchen seiner verschiedenen Kräfte, also jedes Lebewesen, dem glückseligen Rasa teilnimmt. Denn mit dem Herrn an seinem ewigen Rasa Lila teilzunehmen, ist die höchste Stufe des Lebens, vollendet in ewiger spiritueller Glückseligkeit und ewigem Wissen. Seht euer Leben mal so, es ist eine Chance, in der materiellen Welt Erfahrung zu sammeln, sodass ihr schließlich Tänzer werdet. Tanzende oder Teilnehmende an dem Freudentanz, an dem göttlichen Lila, wo er vereint ist mit seinen Devotees in der höchsten Form des liebevollen Austausches. So sehen es die Schriften. Wer gerne das vertiefen möchte und selber studieren möchte, diesen Text, es ist in dem dritten Kanto, fünftes Kapitel, Text 25. Gut, nun in dieser materiellen Schöpfung, von der wir gehört haben, erscheint dann Brahma im Mahatattva, also in dieser materiellen Manifestation, da hinten, die so kubisch dargestellt ist, erscheint Brahma, der aus dem Lotus, der von Vishnu kommt, geboren wird. Und da werden wir jetzt drüber hören. Ihr wisst, nochmal, Mahavishnu erweitert sich noch einmal in den sogenannten Gabodakashayi Vishnu, der in das Universum hineinkommt. Der göttliche Lotus, sagt jetzt Text 22, der Nabelhöhle Vishnus entspringt, ist durch die spirituelle Verbindung mit allen Seelen verwandt. Und er ist der Ursprung des viergesichtigen Brahmas, der die vier Veden kennt. So in diesem göttlichen Lotus, der aus Gabadakashayi Vishnu entsteht, sind also all die Lebewesen zuerst enthalten. Ich muss das mal schematisch darstellen, erstmal damit wir diese abstrakten Konzepte in eurem Geist verankern können.
Ah. Wo ist mein Pen? Wir haben also die materielle Schöpfung als die Adala Shakti, das in dem der Blick des Herrn fällt. Dann, hier kommt also der Blick des Herrn rein. Das ist Dann manifestiert sich das Ganze und es kommen Universen da rein. Und in diese Universen, wollen wir uns ein solches Universum vornehmen. Begibt sich der transzendentale Herr, ich möchte das nur schematisch darstellen, weil es ein grobes Vergehen für mich wäre, zu versuchen, Krishna zu malen. Ich bin nicht Vrindadevi, meine Zeichnungen sehen schrecklich aus, also lasst jetzt mal bei schematisch. Da kommt eine Lotusblume daraus hervor. Auch hier, also weiß ich nicht mehr wie eine Gänseblume aus. Und hier drauf kommt der vierköpfige Brahma.
Hari Bol. Ich habe mal gehört, Leute, die nicht zeichnen können, können es immer noch als abstrakte Künstler versuchen und Millionen zu verdienen. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Alle Lebewesen sind zunächst einmal im Stängel dieser Lotusblume. Und wenn Brahma dann, der Weltenschöpfer, die Vielfalt des materiellen Universums schafft, dann gibt er diesen Lebewesen die entsprechenden Lebensformen, in die sie dann reinkommen. Ja? Ungefähr. Nun, es geht mir jetzt um Brahmas Einweihung und Erleuchtung, weil das sehr viel mit uns zu tun hat. Brahma wird in diesem Universum kommt in dieses Universum hinein und erfindet zunächst einmal überhaupt nichts vor. Es gibt nur Dunkelheit, die alles umgibt. Und Brahma wacht dann aus in dieser Dunkelheit und versucht herauszufinden, wie er sich in diesem Universum orientieren kann. Und was er dann als erstes tut, ist, er blickt um sich herum, kann nur die Dunkelheit finden und geht dann in den Lotusstängel hinein, um zu versuchen, den Ursprung dieser machtvollen Lotusblume herauszufinden. Aber da seine Augen noch materiell sind, er ist das erstgeschaffene materielle Wesen, kann er nicht Krishna erkennen, oder Gabardakashai Vishnu, aus dem diese Lotusblume hervorgekommen ist. Und er sieht ebenfalls nur Dunkelheit. Ein Mensch, der nur eine materielle Sicht hat, kann nicht spirituelle Dinge wahrnehmen. Nun klettert er wieder hoch auf die Lotusblume, ist völlig verwirrt und bekommt dann plötzlich aus der Dunkelheit heraus eine Unterweisung. Er hört, wie die Wellen des kosmischen Ozeans, das ist da unten dargestellt, schlagen. Und zuerst denkt er, es ist nur das Säuseln der Wellen, die mit einem kosmischen Wind brausen. Aber plötzlich kommt es ihm so vor, als wenn sich aus den Wellen heraus ein Klang manifestiert. Dieser Klang ist Tapa. Nimm Bußen auf dich. Einer meiner Gottbrüder saß, als er noch nicht mit dem Krishna-Bewusstsein verbunden war, auf einem Stein in der Ganga, um dort zu meditieren über die Umgebung. Es war da etwas oberhalb von Rishikesh. Und als er so lange in der Ganga saß, also auf dem Stein in der Ganga saß, merkte er plötzlich, wie die Wellen der Ganga, die da hinstürmten und kaskadierten, das heilige Om intonierten. Das ist, könnt ihr auch verwirklichen. Wenn ihr einmal nach Badrinath geht und dort zur Ganga geht und euch auf einen Stein in die Ganga setzt, hört mal genau zu. Zuerst ist es nur, aber dann plötzlich tut sich dieses zusammenringen und man kriegt da Botschaften. Es ist unglaublich. Probiert es mal. Er hörte dann weiter, wie sich aus dem Om heraus das Hare Krishna Mahamantra intoniert. Und er ist jetzt noch immer davon überzeugt, dass Mutter Ganga sein Guru ist. Sein wegweisender Guru. Er ist jetzt noch immer davon überzeugt. Er ist ein Schüler von Srila Prabhupada, aber er sagt, wer mich auf den Weg gebracht hat, das ist Mutter Ganga. Ich möchte euch allen mal empfinden, diese etwas übersinnliche Erfahrung zu machen, einfach euch in so ein heiliges Wasser hineinzubegeben und zu sehen, was passiert. Es ist unglaublich. Aber versucht nicht mit vorgefertigten Meinungen da reinzugehen, denn dann wird vielleicht gar nichts geschehen. Nicht so. Bei Brahma war es so, dass aus den Wellen heraus plötzlich der Klang Tapa, nimm Entsagung auf dich, auf dich kommt. Nicht? Und wir haben einen Text heute, den ich mit euch gerne chanten möchte zwischendurch, über diese Natur, diese Entsagung. Danach werde ich dann erzählen, was danach passierte, wie Brahma nämlich zweimal eingeweiht wurde. Zunächst einmal von einer für ihn mystischen Frau und dann als nächstes von, da werde ich jetzt nichts drüber sagen. Hare Krishna.
Auf Wiedersehen.
So, Krishna hat später über dieses Ereignis, dass Brahma diese Silben hörte, Tapa, nimm Entsagung auf dich, gesprochen im Bhagavatam und ich werde mit euch das jetzt chanten. Sijami tapasai vedam, grasami tapasapuna, Vibhami tapasa vishvam, Viryam edushcharam tapa, Sijami tapasai vedam, Grasami tapasa puna, Vibhami tapasa vishvam, Viryam edushcharam tapah. So schenken die Brahmanas in Badrinath, weil wir gerade darüber sprechen. Da. Übersetzung. Ich erschaffe diesen Kosmos, sagt Krishna, durch solche Tapasya, Entsagung. Ich erhalte ihn durch diese Energie und ich ziehe alles durch dieselbe Energie zurück. Daher ist die potenzielle Kraft Tapasya allein. Krishna sagt also, dass aus dieser Buße, aus dieser Loslösung, aus diesem Loslassen, wenn ihr so wollt, der Täter zu sein, der Handelnde zu sein, dass dadurch alles entsteht. Der Kosmos wird erschaffen und erhalten und so weiter. Krishna sagt später, solche Tapasya ist mein Herz und meine Seele und daher sind Tapasya und ich nicht verschieden. Während Prabhupada erläutert diesen schwierigen Kontext, während man sich Tapasya auferlegt, muss man entschlossen sein, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Und man muss entschlossen sein, alle möglichen Unbequemlichkeiten auf sich zu nehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Selbst um materiellen Wohlstand, materielles Ansehen und materiellen Ruhm zu erlangen, muss man sich schwere Tapasya auferlegen. passiert, Entsagung. Sonst kann niemand in der materiellen Welt eine bedeutende Persönlichkeit werden. Ich habe mal eine Biografie von den Rolling Stones gelesen. Die hatten am Anfang nur einen Camper, einen Campwagen und sind von Konzert zu Konzert gefahren. In dem Camper gab es keine Heizung drin. Da waren mussten sich mit vielen Wolldecken bedecken, nicht? Und die waren so bitterarm, dass sie sich nichts zum Essen leisten konnten. Und wenn sie dann ihre Bühnen, ihre Boxen aufbauten und in die Mikrofone, haben sie sich oft einen elektrischen Schlag geholt und sind fast vernichtet worden von diesem Schlag. Und sind dann mit größten Entsagungen schließlich zu Multimillionären geworden. Also selbst in der materiellen Welt. Ohne Tapasya, sonst kann niemand in der materiellen Welt eine bedeutende Persönlichkeit werden. Warum gibt es dann aber auch schwere Tapasya, um im hingebungsvollen Dienst die Vollkommenheit zu erreichen? Und jetzt eines von Prabhupads Marksätzen. Ein leichtes Leben und die Erreichung der Vollkommenheit in transzendentaler Erkenntnis sind nicht miteinander vereinbar. Ein leichtes Leben und die Erreichung der Vollkommenheit sind nicht miteinander vereinbar. Der Herr ist klüger als jedes andere Lebewesen. Deshalb möchte er sehen, wie sorgsam bemüht der Gottgeweihte im hingebungsvollen Dienst ist. Die Anweisung kommt vom Herrn, entweder unmittelbar oder durch den spirituellen Meister. Und diese Anweisung mit Sorgfalt auszuführen, ist die schwere Art der Tapasya. Wer sich fest an diesen Grundsatz hält, kann sicher sein, dass ihm die Barmherzigkeit des Herrn zuteil wird. Also Brahma hörte jetzt Tapasya, Entsagung. Was konnte das für ihn bedeuten? Er wollte die Welt schöpfen. Weil er verstand es so, ich werde jetzt erstmal nicht schöpfen, sondern meditieren. Er meditierte, wurde still und ruhig, ging tief in sich hinein. Für eine lange Zeit meditierte er, 1000 Jahre in seiner Zeitrechnung, wenn ich mich recht erinnere. Und dann plötzlich, als er so kam eine spirituelle Persönlichkeit zu ihm, Mutter Saraswati. Diese Saraswati ist nicht die Frau mit gleichem Namen, die er später heiratete, die hieß auch Saraswati. Die Saraswati, von der hier gesprochen war, die zu ihm kam in seiner Meditation, war niemand anderes als die Gefährtin des Herrn, die göttliche Begleiterin des Herrn, die eine Form von Lakshmi ist. Und diese Saraswati unterwies Brahma darin, ein Mantra zu chanten. Im Text 24 der Brahma Sanghita wird das so gesagt. Daraufhin sprach die Göttin der Gelehrsamkeit, Saraswati, die göttliche Gefährtin des höchsten Herrn, folgendermaßen zu Brahma, der nichts als Finsternis in allen Richtungen erblickte. Jetzt hört. O Brahma, dieser Mantra, nämlich Kling Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha, wird dir mit Sicherheit deinen Herzenswunsch erfüllen. Und Brahma, der sehr intelligent ist, der diesen Mantra dann hörte, hat daraufhin etwas getan. Er bekam das Yantra,
unheilbar weg.
Ja, also ist es doch da. Er nahm dann das Yantra das Gadadha gleich, das wird Gadadha gleich aufhängen, hoffentlich. Ist es da? Das darf man doch aber nicht auf den Boden legen, das ist doch heilig. Das, da kann man, du bist natürlich nicht der allerbeste Techniker, aber theoretisch kann man das so auföffnen, Gadadha, dieses Ding, das ist so ein Klemmding. Genau, und da rein. So, ich habe dich bei weitem unterschätzt. Ja, ist gut. Er nahm denn dieses Yantra und meditierte über dieses Yantra für lange Zeit, indem er immer wieder das heilige Mantra wiederholte. Nun, Sarasvati sagte ihm noch, dass dieses Mantra ihm zweierlei geben würde. Erstmal, das ist, sagte Sarasvati zu ihm, dein Herzenswunsch wird erfüllt. Was ist jetzt der Herzenswunsch, der erfüllt wird? Zunächst einmal wollte Brahma ja, hatte Brahma noch einen materiellen Wunsch. Er wollte das materielle Universum schöpfen. Das war ihm total wichtig. Er war wie ein Architekt, der jetzt seine Balken und Glasscheiben verbinden wollte in einen guten Bau sozusagen. Ein gutes Hausbau. Das ist der eine Wunsch. Und der andere Wunsch ist, dass er auch Krishna bewusst werden wollte. Dieses Mantra erfüllte ihm also beide Wünsche. Es bringt die reine Seele dazu, nach dem ganz und gar attraktiven Krishna hinterherzulaufen. Das ist, was dieses Mantra macht. Wenn das Mantra chantet, wird man einfach nur sagen, Krishna, 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 hey. Und der zweite Herzenswunsch ist, dass der materielle Wunsch erfüllt wird. Nicht? In unseren heiligen Schriften finden wir oft solche Beispiele, wo Mantren gegeben werden, die zwei Zwecke erfüllen. Zum Beispiel wird beschrieben von Dhruva Maharaj, der unbedingt ein Königreich haben wollte. Dem gab Narada Muni ein Mantra, was zweierlei bezweckte. Ihn mehr angehaftet zu machen an Krishna, aber ihm auch dazu zu verhelfen, seinen materiellen Wunsch zu erfüllen. Er bekam das Königreich. So ist es auch mit dem Hare Krishna Mahamantra. Wenn wir das Hare Krishna Mahamantra chanten, werden wir gereinigt. Wenn wir aber an unseren materiellen Wünschen festhalten, was eine durchaus zeitgemäße Zeiterscheinung ist, werden wir auch diese Wünsche erfüllen können. Das Bhagavatam sagt, Akama Salva Kama va, ob du voller materiellen Wünsche bist oder gar keine materiellen Wünsche hast, wende dich in jedem Fall an die höchste Persönlichkeit Gottes. Ein gutes Beispiel hierfür, was euch bestimmt Vertrauen einregt, ist Steve Jobs, der Begründer des Apple Computerbaumes. Nicht der? Ein riesen Unternehmen, welches seine Arme über die ganze Welt gespannt hat. Vielleicht gibt es da auch noch verheimlichte Faktoren darüber, was da noch alles mit, was da so ist. Aber dieser Steve Jobs war mal ein Hare Krishna Devotee. Er lebte im Boston Temple und hat Teller gespült. Hat intensiv Hare Krishna gechantet und einen intensiven Wunsch nach eine Computerfirma gehabt und dem damit verbundenen Geld. Ne? So kann, wenn ein Devotee seine Wünsche weiter aufrecht erhält, es dazu kommen, dass er eine gute Frau bekommt oder einen guten Ehemann, ein schönes Häuschen an den Fußhügeln von Bergen und so weiter und so fort. Hört nicht mit dem Vorgang auf, nur weil er euch sehr spirituell erscheint. Man kann auch, das zeigt uns dieses Beispiel, es werden auch materielle Wünsche erfüllt, obwohl das nicht so in unserer Tradition das Ziel ist, ein Mantra zu chanten. So, nachdem Brahma dieses Mantra gechantet hatte, kam in ihm einige Verwirklichungen auf, die erste Verwirklichung oder das erste, was Brahma überwältigte, war ein Grundproblem, was er hatte. Ich komme da gleich hin. So, nachdem er das also gechantet hatte, für einige Zeit, Sarasvati hatte ihm gesagt, O Brahma, pflege spirituelle Gemeinschaft mit Hilfe dieses Mantras, dann werden alle deine Wünsche erfüllt werden. Hat es also gechantet, immer wieder und wieder und wieder, und dazu meditiert. Ich will nochmal zurückgehen. Seine Meditation ging so, das ist Sundari, Text 26. Es existiert ein göttlicher Lotus aus 1000 Blütenblättern. Seht ihr? Erkennt ihr es wieder? Danke. Es existiert ein göttlicher Lotus aus 1000 Blütenblättern, vergrößert durch Millionen von Fasern im transzendentalen Land von Goloka. Im Blüteninnern existiert ein gewaltiger göttlicher Thron, auf dem Shri Krishna, die Gestalt ewiger Ausstrahlung, transzendentaler Glückseligkeit, mit seinem Lotusmund seine göttliche Flöte spielt, die vom göttlichen Klang widerhallt. Er wird von seinen liebesbetörenden Milchmädchen mit ihren jeweiligen subjektiven Teilen und Erweiterungen verehrt, wie auch von seiner äußeren Energie, die aber draußen bleibt, die alle weltlichen Eigenschaften verkörpert. Also er meditiert über dieses Yantra und dessen Inhalt. Radha und Krishna auf einem Thron, darum die wundervollen Gopis. Und dann sieht er aber auch, weil er ja umgeben ist von der materiellen Energie, die materielle Energie, die außerhalb bleibt. So, dann ist Brahma, nachdem er lange so meditiert hat, reif für die Zweiteinweihung. Er wird das zweite Mal eingeweiht. Und zwar kommt plötzlich Krishna, über dessen Flöte er meditiert hat, zu ihm, spielt auf seiner Flöte für ihn eine Melodie. Diese Melodie dringt ein in seine Ohren und manifestiert sich dann als Kama Gayatri Mantra. Text 27. Alsdann ging Gayatri, die Mutter der Veden, die vom göttlichen Klang der Flöte Shri Krishnas manifestiert, das heißt mitgeteilt wurde, in den Lotusmund Brahmas, der aus sich selbst geboren war, durch seine 8 Ohrenöffnungen ein. Also Brahma hat 8 Ohrenöffnungen. Wisst ihr warum? Als Brahma auf der Lotusblume aufwachte und sich in der Dunkelheit sah, schaute er in alle 4 Himmelsrichtungen ganz schnell. Und weil er nicht einen physischen Körper hat, wie wir es haben, sondern einen Körper aus feinstofflicher Materie, nahm er 4 Köpfe an. Wir sagen das manchmal in unserem Sprachgebrauch: Diese Pizza ist so gut, ich könnte 1000 Zungen gebrauchen. Es wird uns aber nicht erfüllt. Im Geiste vielleicht schon. Also wenn ich Eiscreme esse, oder in der Eiscreme nicht, ist bei mir fängt es an bei Erdbeeren und Schlagsahne, dann ist es für mich, dann stelle ich mir vor, das muss jetzt, das gibt es so selten im Leben, vielleicht 2-mal im Jahr. Ja. Und da, das muss jetzt, der Moment muss wahrgenommen werden. Dann Krishna durch 8 Ohröffnungen. Der lotusgeborene Brahma erlangte den Status des zweimal Geborenen, nachdem er den Gayatri, der dem Flötenlied Sri Krishnas entsprungen war, empfangen hatte, weil er vom höchsten, urersten Lehrer, Gott selbst, eingeweiht worden war. Prabhupada spricht dann drüber, der Gayatri ist, nicht Prabhupada, sondern Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, der Gayatri ist vedischer Rhythmus, er enthält eine kurze Meditation und er ist ein Gebet. So dieser Karma Gayatri Mantra ist der letzte von den Gayatri Mantras, die wir chanten, ist ein Gayatri Mantra, bei dem es darum geht, seine die größte Anhaftung an die materielle Welt zu überwinden, nämlich die lustvollen Wünsche, Materie zu genießen. Brahma war, bevor er den Mantra bekam, noch ziemlich angehaftet. Einmal war er so angehaftet, dass er so etwas vorhatte wie Kindesmissbrauch. Er sah seine eigene Tochter, die er geschaffen hatte, und er fühlte seine Begierde dermaßen intensiv entwickelt, dass er ihr nachsetzte, um tatsächlich seine lustvollen Wünsche zu befriedigen. Wie genau, wissen wir nicht. Ich denke nicht so heavy, wie das Menschen so an sich haben. Nicht? Und seine Söhne waren so schockiert. Du bist dabei, einen universalen Skandal zu machen. Es wird ja bestimmt nicht verschwiegen werden. Und es ist ja ein Riesenmissbrauch deines Amtes als Weltenschöpfer. Und sie predigten zu ihm, mach das nicht, komm doch zur Vernunft, sei doch du selber. Aber er war von dieser Lust dermaßen überwältigt, dass er das nicht einsehen konnte. Was die seine Söhne dann taten, ist, die sagten, wir können nichts mehr machen. Sie beteten zu Rishikesha, dem Herrn, der alle Sinne kontrolliert. Und als Rishikesha die Sinne kontrolliert hatte, dass dieses Gebet hörte, kontrollierte er auch die Sinne von Lord Brahma. Und er sah ab von diesem Skandal, zu Deutsch gesagt. Diese Mantren haben das an sich. Wenn man das Karma Gayatri Mantra chantet, hat man Kontakt mit Sri Krishna, der höchste, derjenige, der selbst den Liebesgott anzieht. Ich glaube, ihr alle könnt nachempfinden, dass die Anhaftung ans andere Geschlecht eine ziemlich tiefe, tief sitzende Angelegenheit ist. Diese Anhaftung bindet uns daran, materielle Tätigkeiten aufzunehmen zur Sinnenbefriedigung. Und diese Tätigkeiten wiederum verursachen Karma, was uns dazu bringt, immer wieder aufs neue materielle Körper anzunehmen. Karma wird in der Bhagavad Gita definiert als Tätigkeiten, die die Seele dazu bringen, materielle Körper anzunehmen. Und besonders geeignet in diesem Sinne, wenn es darum geht, materielle Körper anzunehmen, ist die Beschäftigung mit der materiellen Sexualität, weil diese Sexualität so tiefe Emotionen und so sehr die Sinne beschäftigt, dass wir sehr, sehr gebunden werden mit dem materiellen Körper und dem materiellen Dasein. So, Brahma chantet das Karma Gayatri Mantra, in dem davon gesprochen wird, wie Krishna der höchste Liebesgott ist, der fünf verschiedene transzendentale Shaktis hat, mit denen er die Sinne von allen Lebewesen, selbst dem Liebesgott, an sich zieht und der Allanziehende ist. Es wird beschrieben, dass einst der Liebesgott Krishna herausforderte zu einer Schlacht. Er sagte, ich habe bisher alle geschafft, ich möchte mit dir mich messen. Krishna sagte, ja, was für eine Schlacht ziehst du vor? Die Schlacht aus dem Fort, wo ich mich in ein Fort barrikadiere und du mich angreifst, oder die Schlacht auf dem offenen Schlachtfeld? Oh, sagte der Liebesgott, du bist intelligent. Ich würde sagen, die Schlacht auf dem offenen Feld. Und damit war für Krishna und den Liebesgott klar, was gemeint ist, aber für euch vielleicht nicht. Die Schlacht aus dem Fort ist, wenn man sich zurückzieht, wie ein Yogi die Sinne einzieht und meditiert, sich zurückzieht vom materiellen Leben. Das ist, wo man sich verbarrikadiert. Cupid, der Liebesgott, sagte, da habe ich alles schon geschafft. Das ist langweilig, diese Schlacht. Ich brech in die, durch die Tore hindurch des Widerstandes und schaff diese sogenannten Yogis, wenn ich sie mir vornehme. Ich will dich auf der offenen Schlacht sehen. Gut, sagte Krishna, komm, wenn ich in zur Herbstzeit das Rasa-Lila ausübe. So, der Liebesgott kam also, als Krishna in der Sharad-Nacht, wo der Sharad-Mond ist, nach Vrindavan, und dort sah er Krishna, wie er mit den wunderschönsten Mädchen des Universums und jenseits des Universums, nämlich den Gopis, den Rasa-Lila anfing. Diese Rasa-Lila ist ein Tanz, wo die Gopis tanzen und verschiedene Tanzformationen annehmen und auch Krishna tanzt. Manchmal tanzt Krishna in der Mitte dieses Kreises mit Srimati Radharani, manchmal tanzt Krishna alleine und manchmal tanzt er mit allen Gopis zusammen. Und der Liebesgott sagte sich, da kann ich Krishna bezwingen, denn während dieses Tanzes sind die Sinne natürlich äußerst verletzlich und angreifbar. So, als er versuchte, seine Pfeile zu schießen, merkte er, dass es ein Problem gab. Krishna tanzte nämlich so schnell und er tanzte glückselig, dass er zwischendurch immer, wenn er abschießen wollte, die Gopis sah, die mit Schweißtropfen auf ihrem lotusgleichen Antlitz bedeckt waren und die dahin wirbelten, und dazwischen sah er Krishna. Er konnte also gar nicht zielen, weil die so schnell und so ekstatisch tanzten. Und als er sah, wie schön Krishna aussah und wie schön die Gopis aussahen, in diesem reinen Tanz, der frei von materieller Lust ist, in diesem göttlichen Tanz, wo das Lebewesen sich mit dem Herrn verbindet, nicht? Dieser Unico Mystico, wenn man das so sagen will. Unio Mystico, nicht? Da war er so begeistert, aber auch so von wirklicher Liebe überwältigt, dass er gleich sagte, huch, und ohnmächtig umfiel. Er war der Verlierer. Aber der dankbare Verlierer, denn er hatte jetzt gesehen, was reine Liebe ist. So, dieser Gayatri-Mantra, der Karma-Gayatri-Mantra, das ist auch Karma, Karma heißt Wunsch, und auch, kann auch übersetzt werden in dieser Welt als diese Art von Anziehung, nicht? Der Karma-Gayatri-Mantra reformierte den Brahma total, sodass Brahma eine höhere Anziehung entwickelte, nämlich eine Anziehung an Krishna, und frei wurde von materieller Lust. Es war seine zweite Einweihung. Wer von den Brahmanas hier den Gayatri-Mantra in vollkommener Weise chantet, den Karma-Gayatri-Mantra, wird ebenfalls frei von materieller Lust werden. Haribol. So. Dann kommt es zu Text 28 und damit den Abschluss. Und es erleuchtet durch die Besinnung auf den Gayatri, der die drei Veden verkörpert, wurde Brahma mit der Weite des Ozeans der Wahrheit vertraut. Er verehrte alsdann Sri Krishna, die Essenz aller Veden, mit dieser Hymne. Und diese Hymne fängt im Text 29 an, den wir morgen zusammen chanten werden. Im Sanskrit werden wir zusammen chanten. Und dann werden wir diese Hymne, die von Text 29 bis 55 geht durchnehmen. Ich denke, wir werden zwei Seminartage dieser Hymne widmen. Als Brahma nämlich den Kama Gayatri Mantra bekam, sah er Krishnas transzendentale Lilas. Er sah ihn umgeben von seinen vielen Devotees. Und er sah die ganze spirituelle Welt wirklich vor ihm. Er sah nicht nur mehr das Yantra und so weiter und das Gopal Mantra, sondern er sah jetzt den weiten Ozean der spirituellen Vielfalt vor sich. Brahma dachte bei sich. Es wird sehr vertraulich. Jetzt hören wir Brahmas inneres Denken bei diesen ganzen Sachen. Ihr möchtet euch bestimmt fragen, wie geht es Ihnen denn bei diesen Sachen? Es ist ja eine unglaubliche Sache. Er wird geboren in Dunkelheit. Er bekommt einen Hinweis, Bußen auf sich zu nehmen und Entsagung. Er wird dann eingeweiht, erst von Sarasvati und dann von Krishna. Was denkt er sich denn bei all diesen Dingen? Gibt es irgendwas Autobiografisches von ihm aus dieser Zeit? Nicht? Und ja, das werden wir jetzt vorlesen. Brahma dachte bei sich, durch die Besinnung, in Sanskrit ist es wohl Smaranam, das Meditieren, auf den Kama Gayatri erkenne ich, dass ich die ewige Dienerin Krishnas bin. Er erkennt das, also seine Beziehung zu Krishna. Obgleich die anderen Mysterien in Bezug auf die Natur der Dienerin Krishnas Brahma nicht offenbart wurden, wurde Brahma aufgrund seines forschenden Selbstbewusstseins wohlvertraut mit dem Ozean der Wahrheit. Alle Wahrheiten der Veden wurden ihm offenbart und mit Hilfe jener Essenzen der Veden brachte er diese Hymne dem höchsten Herrn Shri Krishna dar. Diese nachfolgenden Hymnen. Sriman Mahaprabhu lehrte seine Lieblingsschüler diese Hymne, da sie vollständig alle transzendentalen Wahrheiten bezüglich der Vaishnava-Philosophie enthält. Die Leser werden gebeten, Brahmas Hymne als eine regelmäßige tägliche Zeremonie zu studieren und mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit in ihren Geist einzudringen. Das ist also er wurde sich bewusst, was seine ewige spirituelle Form ist als Seele. Hier hören wir davon, dass er eine weibliche ewige Form hat, als eine Dienerin von Sri Krishna. Er wusste zu dem Zeitpunkt nicht genau die Einzelheiten über diese vertrauten Themen, die man in unserer Philosophie als Manjari Seva bezeichnet, aber er war verankert in seiner Spiritualität und fängt jetzt an loszusingen. Und was er lossingt, was er singt in dieser Hymne, ist großartig. Das werden wir haben. Gut, Hare Krishna, ich bin sehr froh, dass wir hier gemeinsam durchgegangen sind, denn es ist ein sehr tiefes Thema. Ich kann euch versichern, nachdem wir diese etwas komplizierten Themen gehört haben, wird es ab morgen einfach und nachvollziehbar werden. Ihr habt jetzt, sagen wir mal, ja, es werden schon noch drei intensive Hürden zu nehmen sein. Ich werde euch aber vorher Bescheid sagen. Ich werde sagen, nun strengt euch an, gebt euer Bestes. Ich sage euch dann vorher ein Signal. Nicht, ihr wisst gar nicht, wie froh ich selber bin. Das ist für mich das erste Mal, dass ich dieses Seminar gebe. Und das ist immer eine recht mühsame Angelegenheit, weil da sind so viel Informationen, zum Teil so schwierig, und man muss ja es schaffen, dass man eine verständliche Essenz daraus distilliert und dann an die lauschenden Kunden weitergibt. Nicht? Das ist also ich bin ein Secondhand Merchant, ein Kaufmann, der also der Gebrauchtartikel anzubieten hat. Diese sind ja in ihr Gebrauch deswegen, weil ja tausende von Generationen diese Hymnen rezitiert haben und die Brahma Sanghita gelesen haben. Es ist ein in transzendentalen Kreisen unglaublich gebrauchtes Buch. Es ist ein Gebrauchtartikel, aber ich muss ihn jetzt weitergeben an eine Kundschaft oder Zuhörerschaft im 20. Jahrhundert, nicht in einer Zeit, wo viele spirituelle Dinge, die damals vorausgesetzt werden konnten, einfach nicht mehr vorausgesetzt werden. Hare Krishna. Gut, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Madan Mohan? Nee. Madhavananda sogar. Madhavananda. Ja. Bitte tu laut sprechen, dass wir es hören können, alle Madhavananda, und mit der eigenen großen Konzentration. Ja, er hat ja mehrere Blicke. Krishna hat mehrere Blicke. Wenn er die materielle Welt befruchtet mit Lebewesen und der Zeitenergie, ist Shambhu. Wenn er aber in die Welt hineinschaut, dann kann es Sudarshan Chakra sein. Denk erst mal darüber nach. Ja.
Die ganze Geschichte, die mit der Brahma-Sanghita zusammenhängt, findet die am Beginn des gesamten Universums statt? Oder findet die tatsächlich jeden Tag Brahmas statt? Das hängt mit dieser unangenehmen Geschichte zusammen, die du erzählt hast. Denn eigentlich ist ja das mit der Tochter von Brahma während der Schöpfung passiert, nachdem Brahma eigentlich diesen Paragraphen schon bekommen hat. Deswegen hatte ich einmal die Theorie, oder die Vermutung, oder vielleicht war es auch aus der Schrift, gehört, dass dieser Vorfall geschehen ist, bevor Brahma eben diesen Kamerad kam. Also in einer vorhergehenden Schöpfung innerhalb dieses Universums. Sonst schwer für mich zu verstehen.
Ja. Diese Brahma Sanghita, die wir jetzt haben, wurde gesprochen am Anfang des Tages von Brahma. Aber, sein Tag ist ja sehr lang, aber davor hat Brahma schon existiert und hatte schon unangenehme Dinge erlebt. Dieser Karma Gayatri, er hat ihm geholfen, diese Anziehung von sich zu nehmen. Also es muss so sein, wie du kreativ spekuliert hast. Das gibt sehr oft, gibt es, das spekuliert, wenn ich nachgedacht hast. Das gibt sehr oft diese Dinge, dass wir erfahren, dass bestimmte Dinge in vorangegangenen Zeiten geschehen ist. Denn die Zeiten bewegen sich zyklisch voran. Sie wiederholen sich immer wieder. Diese Dinge wiederholen sich immer wieder. Wie Sommer, Winter, Jahr, Frühling und so weiter. Ja?
Wann spricht man von drei Wegen, wann von vier Wegen und wann von fünf Wegen?
Ja. Alles ist richtig. Je nachdem, wie du schaust. Ich könnte zum Beispiel sagen, in diesem Zelt gibt es zwei Arten von Menschen. Das ist richtig. Es gibt Frauen und es gibt Männer. Ich könnte aber auch sagen, in diesem Zelt gibt es drei Arten von Menschen. Das ist auch richtig. Es gibt Zweifler, es gibt Halbüberzeugte und es gibt Ganzüberzeugte zum Beispiel. Ich könnte aber auch sagen, in diesem Zelt gibt es fünf Arten von Menschen. Ja, Italiener, Belgier, danke. Also da bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Also ich könnte auch und so weiter und so fort. Ist alles richtig, es kommt darauf an, welche Perspektive wir auf die Wirklichkeit werfen. Was muss alles geschehen, damit ein Lebewesen in die materielle Welt hineinkommt? Du musst einfach das Juwel, was du um deinen Hals hängen hast, umdrehen. Hare Krishna. Das war jetzt ein typischer Satchinandaswami-Satz, den man auch nicht in den Schriften so findet. Ich möchte damit Folgendes sagen. Wir alle haben ein unglaublich wichtiges Juwel. Man nennt es das Svatantra Ratna. Ratna heißt Juwel und Svatantra heißt Freiheit oder Eigenständigkeit oder Unabhängigkeit. So, normalerweise ist es so, dass dieses Juwel, was wir haben, wenn wir das mal so im Bild sehen, das ist kein Juwel, was wir wirklich umhängen haben, so als ein Brillant, nicht? Dass dieses Juwel ganz ausgerichtet ist und auf Krishna strahlt. Wir wollen nur Krishna eigenständig damit dienen und zufriedenstellen. Und wenn wir dieses Juwel umdrehen, dann wollen wir uns damit zufriedenstellen und uns eigenständig zufriedenstellen. Der ganze Vorgang des spirituellen Lebens besteht darin, dass wir aus im Sanskrit sagt man dazu, Viparyaya Smriti, aus unserer verkehrten Einstellung in die richtige Einstellung wieder zurückkehrt. Dass unsere Intelligenz und unsere mit großer Bereitwilligkeit Pläne macht, um Krishna zufriedenzustellen. Wenn wir das einmal gelehrt haben, das Juwel der Eigenständigkeit umzudrehen, wieder richtig hinzudrehen, dann werden wir in die spirituelle Welt gehen. Dann wird uns das Juwel des Svatantras, der Freiheit, den Weg in die spirituelle Welt weisen. Es hilft manchmal, sich so ein einfaches Bild zu geben, nicht, dass wir unsere Eigenständigkeit wieder richtig herumdrehen.
Am Anfang der Vorlesung habe ich verstanden, dass es hieß, Krishna träumt diese materielle Welt.
Ja.
Aber ich habe auch schon oft gehört, dass ich diese materielle Welt träume. Aber es kann auch nicht angehen, dass ich denselben Traum habe.
Am letzten Abend werde ich euch einen Traum erzählen, euren eigenen Traum, den ihr selber auflösen müsst, in einer Geschichte, die so tiefenpsychologisch ist und so spirituell, dass ihr danach wahrscheinlich alle aufwachen werdet aus dem Traum und voll und ganz Krishna bewusst werdet. Ich übe mich schon jetzt da drin. Es ist sehr schwer, diese Geschichte zu erzählen. Ich muss sie nämlich auswendig erzählen, weil ich sie noch nicht aufgeschrieben habe. Und viel Arbeit vor mir. Aber ihr werdet euren Ohren nicht glauben, weil ihr merken werdet, dass es euer eigener Traum ist. So eine tolle Geschichte. So, ja, es ist so, dass Krishna diesen Traum träumt. Als Mahavishnu natürlich. Nicht als Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, sondern als Mahavishnu. Ich möchte dir gerne hierüber etwas aus den Originaltexten vorlesen. Yoga Nidra oder der göttliche Schlaf wird als ekstatische Trance erwähnt, die von der Natur der Glückseligkeit der wahren subjektiven Persönlichkeit ist. Die zuvor erwähnte Rama Devi ist Yoga Nidra in Form von Yoga Maya. Das war jetzt für diejenigen, die sich schon weiter auskennen. Die können jetzt anfangen, ordentlich loszudenken. Für das einfache Verständnis, Mahavishnu ist also da und träumt. Und dieser Traum wird die Welt. Und du als Individuum, wo bist du? Hier. Bist in den Traum eingestellt, der für dich ist, in deinen Traum. Mahavishnus Traum ist also ein multidimensionaler Traum, wo Multi-Lebewesen drin sind. Und du bist in den Channel eingestellt, der für dich hingeht. Manchmal kommt es vor, durch ein sehr interessante, durch verschiedene psychologische Besonderkeiten in der Welt, dass man kurz den Kanal wechselt und am Kanal eines anderen teilnimmt. Das ist aber sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Mystiker können das manchmal herbeiführen, denen diese Gnade oder diese unnötige Verstrickung gegeben ist. Nicht? Aber normalerweise ist es so, dass du nur eingechannelt bist in deinen Traum. Du kannst es dir ungefähr so vorstellen, wie ein Radiosender, der mehrere Radiosendungen hat, also Radiokanäle hat. Gibt es das überhaupt, ein Radiosender mit verschiedenen... Nee. Eine Radioanstalt. Könnte man sich vielleicht vorstellen, vielleicht gibt es das noch nicht, dann könnt ihr es ja eröffnen, nachdem ihr das Ferienlager verlässt. Nicht? Erstes Programm, zweites Programm, drittes Programm oder im Flugzeug. Oder noch besser, im Bhaktivedanta Hospital. Mein Freund Radhanath Maharaj hat ein großes Hospital in Bombay eröffnet. Da werden Patienten aufgenommen und es gibt da bei jedem Bett zwei Kanäle. Prabhupada singt Bhajans, das ist Kanal 1, und Kanal 2 ist Prabhupada gibt Lectures. Und du kannst also jetzt kreativ wählen zwischen diesen beiden Kanälen, nicht? Und schaltest dich in den Kanal ein, vielleicht bist du sehr interessiert an Bhajans und hörst die Bhajans. So ist es mit Mahavishnu. Es gibt der Traum Mahavishnus ist vielkanälig, millionenkanälig sozusagen. Und du bist als Individuum durch dein Karma auf eine bestimmte, wie heißt du? Erzi. Kerstin. Kerstin, ja, danke Kerstin. Du bist auf den Kerstin-Kanal eingeschaltet. Und nicht auf den Gadadha-Kanal. Sei froh. Sonst müsstest du so viel Physik machen. Spaß muss sein, Gadadha. Ist nur Spaß. Wir lieben dich, wie du bist. Mach weiter so. Bleib weiter eingestellt. Wilhelm. Wie sieht Brahmas Tapasya aus? Nun zuerst geht er in sich und bald kommt Sarasvati und gibt ihm diesen Mantra und diesen Prozess. Das ist Brahmas Tapasya. Schöne Tapasya, ne? Stell dir mal vor, du überlegst, wieso ist denn das Tapasya? Und stell dir vor, Wilhelm, du würdest nach Vrindavan gehen sollen und von morgens bis abends nur Hare Krishna chanten sollen. Ich bin mir sicher, dass du das nach einer Woche als Tapasya empfinden würdest. Nichts anderes. Nicht? Tapasya ist ein Zurückziehen von der materiellen Welt und der Sinn, das ist der Bußenteil dabei und auch eine spirituelle Übung. Das machen also die Devotees Krishnas machen nicht einfach nur Tapasya, wo sie sich selbst geißeln und einfach nur zurückziehen. Die bringen noch eine spirituelle Übung da hinein. Nein, nein, also wovon er sich zurückzieht, meinst du? Vom selber, guck mal, davor wollte er alles selber rausfinden. Er ging in den Stängel herein, versuchte seine Umgebung auszuforschen. Aber als er das Wort Tapa hört, gibt er Ruhe. Konzentriert sich, kontrolliert sich und setzt sich im Lotussitz auf die Lotusblume. Gut. Ja, bitte. Was verstehen die Vedas unter unzulässiger Sexualität? Es ist die Sexualität, die nicht eingesetzt wird, um Heilige in diese Welt hineinzubringen. Das ist klar, nicht? Aber das gibt einem nicht viel Raum. Ich muss euch etwas sagen. Als wir mit dem Krishna-Bewusstsein anfingen, mit dieser Bewegung, dachten wir, dass alle Devotees, die kommen würden, von Brahmachari-Stand gleich in den Sannyasi-Stand hineingehen würden. Das lebenslange Zölibat. Aber wir haben uns getäuscht. Es war ganz andersherum. Die gingen in den unvermuteten Ashram der Grihastas hinein. Und in diesem Ashram des Haushälterlebens wird über dieses Thema natürlich nachgedacht. An welcher Stelle wird Zuneigung und ein gewisses Maß an Zärtlichkeit zu dem, was man gerne vermeiden möchte, um sein spirituelles Bewusstsein zu läutern und eben nicht Kontakt zu haben mit den Erscheinungsweisen der Leidenschaft. Darüber wird nachgedacht im Grihastha Ashram. Wenn du darüber tiefere Fragen stellen möchtest, ist es vielleicht gut, wenn du mit Grihastha sprichst. Ich weiß, letztes Jahr hatten Gaurachandra und Bhakti Devi, glaube ich, ein Seminar darüber gegeben, über diese Grihastha Ashram, oder da könntest du zum Beispiel die beiden fragen. Die haben sich da Gedanken gemacht und Gaurachandra hat ein Buch sogar rausgebracht. Du hast die Wahl. Mit dem Theo hat das Cover entwickelt. Ein super Cover. Gut. Ja, ich habe so ein bisschen, in meiner genetischen Zeituhr sagt es mir, du solltest jetzt aufhören, Satchinanda Swami. Ich müsste das auch machen. Ich danke euch vielmals. Ihr habt mich sehr ermutigt. Denn es ist für mich, wie gesagt, das allererste Mal. Und vielen herzlichen Dank für eure interessierte Teilnahme. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch auch, dass ihr nochmal das verdaut, was ihr heute gehört habt. Es geht da ja um spirituelles Leben per se, nicht? Und man kann das übersetzen für sein eigenes Leben. Und ich freue mich schon auf morgen, wo wir mit der Hymne anfangen werden. Wir werden den morgigen Tag beginnen, indem wir die Hymne chanten. Chintamani Prakarasatmasu, nach einer einfachen und sehr einprägsamen Melodie, sodass ihr vielleicht in der Lage seid, diese Hymne dann zu Hause ab und an mal zu chanten, wenn ihr es nicht sogar zu einer täglichen Übung machen wollt. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol, Hari Hari Bol.